Menschen bilden, begleiten und behandeln. Das ist das Oberlinhaus. Im Podcast Chronisch Diakonisch.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast im Frühling des Jahres 2024. Hier spricht Matthias Fichtmüller
und Thomas Neubauer.
Und wir haben uns heute wieder einmal ein Thema herausgesucht, das für das Oberlinhaus exemplarisch und vielleicht auch einzigartig ist.
Ja, also ein wirklich tolles Angebot, was wir dort haben. Wir wollen nachher mit Juliette Patoralski sprechen, die kommt gleich, und mit ihr das Thema unserer Wohneinrichtung für Kinder mit den verschiedensten Behinderungen sprechen.
Alle Themen, die in irgendeiner Weise mit Kindern zu tun haben, sind hochemotional, sind sowohl von der Angebotsstruktur als auch von dem, was Kinder selbst einbringen. Betroffene Kinder, Kinder mit Behinderungen und Beeinträchtigungen, um die wir uns im Oberlinhaus in besonderer Weise kümmern. Mhm. Also eine starke Wechselwirkung sowohl von den Kolleginnen und Kollegen als auch von den Kindern und Klienten, die zu uns kommen.
Ja, also ein wirklich spannendes Feld.
Und wenn das dann noch verbunden wird mit dem Begriff Wohnen.
Also das müssen wir Sie nachher mal fragen, wie Sie denn auch damit umgeht, wenn Kinder aus einer Familie herausgenommen werden müssen, um sie auch zu schützen. Ja, die wohnen ja dann bei uns im Hertha-Schulz-Haus unter anderem. Und wie sie damit umgeht, das würden wir sie wahrscheinlich auch immer fragen.
Also Emotionalität in ganz vielen Ebenen. Aber wir beginnen ja unseren Podcast oftmals mit einer Frage. Herr Neubauer, was ist Ihre Muttersprache?
Ich bin deutsch aufgewachsen.
Ich auch. Also ich muss ehrlich sagen, brandenburgisch. Ich weiß nicht, ob das ist in Anlehnung an Deutsch. Sicherlich im Norden Brandenburgs. Wir haben im Oberlinhaus sehr viele verschiedene Kolleginnen und Kollegen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist.
Ja, ganz unterschiedlich. Ich glaube, wir sind sehr vielfältig. Das fällt jetzt auch nicht so schwer am Stadtrand von Berlin. Da gibt es wirklich viel Vielfalt und das auch in unserer Belegschaft,
na klar. Und wenn man Russisch, Polnisch, Arabisch oder viele andere Sprachen im Oberlinhaus spricht, dann sehen wir das eher als Bereicherung, denn viele unserer Klienten sprechen ebenfalls Deutsch nicht als Muttersprache.
Ja, worauf wollen Sie hinaus?
Ich will hinaus, jetzt kommt's, genau, gut, aufgepasst, um den Spannungsbogen ein bisschen aufzubauen. Wir haben eine Muttersprache im Oberlinhaus, die ist überhaupt nicht im Fokus. Mhm. Und das ist die Gebärdensprache.
Oh ja, das stimmt.
Gebärdensprache als Muttersprache.
Mit all den verschiedenen Dialekten.
Außerdem, genau, da gibt es schöne Geschichten, wie das Oberlinhaus vor über 130 Jahren einen eigenen Dialekt entwickelt hat. Aber um tatsächlich einzusteigen, Sie haben das Haus ja schon genannt, das Hertha-Schulz-Haus, über das es nachher gehen wird, mit Frau Patoralski. Dort sind Kinder, die eben Beeinträchtigungen im Hören und im Sehen haben. Das heißt, die zum großen Teil über Gebärdensprache kommunizieren.
Und eine der Grundvoraussetzungen für alle Mitarbeitenden ist ja, dass sie das auch können. Ja, da sorgen wir, glaube ich, dafür, dass sie alle einen Gebärdenkurs haben und das auch sprechen können.
Wir alle benutzen Gebärden im Alltag, also Zeichen für Essen, Trinken oder was auch immer. Viele Menschen reden unterstützend mit ihren Händen. Und das ist für Menschen in besonderer Weise mit Hörbeeinträchtigungen elementar, dass man sehen kann über die Gebärden und kommunizieren kann. Und das ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Hertha-Schulz-Haus tatsächlich eine Grundvoraussetzung. Muss man nicht können, wenn man dort anfängt, aber man wird es sehr schnell lernen müssen auch, um mit den Kindern zu kommunizieren.
Ja. Und das zieht sich ja dann auch in der Schule. Wir hatten letzten Monat mit Thorsten Bucker gesprochen, der ja auch von dem Gebärden in der Arbeit, in der schulischen Arbeit mit taubblinden Kindern erzählte.
Taubblindheit ist heute nicht das Kernthema, sondern tatsächlich, wir rücken die Kinder, die Wohnangebote für Kinder in den Mittelpunkt. Mal sehen, wie Frau Patoralski das nachher aus ihrer Perspektive der Mitarbeiterin im Alltag berichtet. Es geht insgesamt um die, haben wir eingangs schon gesagt, um die wirklich sensible Frage, wie geht es Kindern, die bei uns leben und die im Oberlinhaus einen Teil Familie bekommen, zurückbekommen.
Ja, wie gestaltet sich die Arbeit? Wäre die Arbeit vielleicht auch in einem ambulanten Setting möglich? Ja, wie würde es, wo würden die Kinder sein, wenn es solche Einrichtungen wie unsere nicht gibt? Das ist auch eine spannende Frage. Wir machen uns viel Gedanken um soziale Teilhabe und Inklusion. Wie ist das zu gestalten und ist das überhaupt vorstellbar? Das sind schon Fragen, mit denen wir uns so auseinandersetzen können.
Das, was für erwachsene Menschen als Möglichkeit geht, lässt sich nicht auf Kinder eins zu eins übertragen. Das wissen wir in vielen anderen gesellschaftlichen Zusammenhängen. Deswegen ist gerade auch Kinderschutz natürlich ein besonderes Thema. Aber ich möchte an dieser Stelle noch einmal ganz kurz einen Blick zurückwerfen. Wir haben zweimal jetzt schon den Begriff Hertha-Schulz-Haus benutzt. Ja. Wer oder was ist Hertha-Schulz? Für all diejenigen, die das Oberlinhaus noch nicht so gut kennen. Hertha Schulz war das erste Kind mit Taubblindheit, das 1887 in das Oberlinhaus kam. Mhm. Damals haben die Diakonissen sich der Aufgabe angenommen. Sie hatten keine Erfahrung in diesem Bereich und haben im Laufe der Jahrzehnte, der folgenden Jahrzehnte, die Arbeit in der Begleitung von Menschen mit Taubblindheit, also beide Fernsinne sind weg, aufgebaut und unter anderem Wohnstätten für Kinder ins Leben gerufen und Kinder begleitet. Und in dieser Folge, Hertha Schulz war die erste, hat das Oberlinhaus eines seiner Häuser nach dem Jungen, der jungen Hertha Schulz benannt, die übrigens im Oberlinhaus ihr Leben lang geblieben ist und bis zu ihrem Lebensende. Es gibt eindrückliche Geschichten von Hertha Schulz. Und jetzt gleich, und da freuen wir uns, jetzt geht gleich die Tür auf und es kommt Juliette Padoralski rein und wird uns mitnehmen. Wir haben sie schon mal kurz kennengelernt, eine ganz lebendige junge Frau. Und wir gucken mal, was sie uns zu berichten hat.
Genau, freuen wir uns sehr auf das Gespräch.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Genau, ich arbeite bei uns im Oberlinhaus im Hertha-Schulz-Haus. Das ist eine Wohneinrichtung für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen verschiedenster Art. Bin im Oberlinhaus schon seit April 2019 jetzt mittlerweile. Konnte ein Jahr die ganze Sache erleben ohne Corona. Dann ging es los.
Ja, stimmt.
Die ganze Sache wurde auf den Kopf gestellt. Also unser Gruppenalltag, alles wurde auf den Kopf gestellt. Am Anfang haben wir uns immer große Sorgen gemacht, wie die Kinder das auch alles wegstecken. Am Ende haben wir festgestellt, die Kinder haben es am besten weggesteckt.
Ja,
Besser als so mancher Erwachsener, genau. Wir hatten im Oberlinhaus auch immer gut die Möglichkeiten, während der ganzen Corona-Phase uns testen zu lassen. Also da waren wir wirklich, ich würde behaupten, Vorreiter mit. Ich habe selber auch im Testzentrum ein Jahr lang gearbeitet bei uns auf dem Hof.
Ach, da in dem Container?
Genau.
Ach, ist ja ein Ding, ehrlich, ja?
Ja.
Also für die Zuhörerinnen und Zuhörer an den, früher sagte man, Empfangsgeräten, wo immer sie uns hören, in der Corona-Zeit gab es im eigentlichen Campus des Oberlinhauses an der Rudolf-Weitscher-Straße eigene Möglichkeit, sich testen zu lassen, weil für Kolleginnen und Kollegen es existenziell war, dass man regelmäßig den Bescheid hatte, jawohl, kein Corona.
Genau.
Und 2019 ins Oberlinhaus gekommen. Was haben Sie vorher gemacht?
Ich habe eine Ausbildung als Krankenschwester gemacht, die ganz klassische Krankenschwester noch. Und bin, also mir war ziemlich schnell klar, dass ich nicht im Krankenhaus bleiben werde, nicht möchte. Und bin dann zum Oberlinhaus wieder zurückgekommen. Ich hatte 2010 schon mal ein Praktikum in der Oberlin-Schule.
Ah, okay.
Genau, und dann so 9 Jahre später bin ich wieder zurückgekommen.
Ja, ja. Und ich weiß ja, aber vielleicht mögen Sie es auch erzählen, dass Sie ja schon noch ein bisschen spekuliert haben, ins Oberlinhaus zu kommen, weil Sie ja Kenntnis vom Oberlinhaus hatten. Aus dem Familienbezug, ne? Familienbezug.
Genau. Also mein Bruder ist oft selbst auf die Oberlin-Schule gegangen. So bin ich damals, also so war die Verbindung ziemlich schnell gewesen. Meine Mutter arbeitet mittlerweile im ambulanten Bereich des Oberlinhauses und auch mein Partner, jetzt seit mittlerweile fast 20 Jahren im WVTB, also Wohnverbund Taubblind. Und da war es dann, die Entscheidung ist mir dann nicht schwer gefallen.
Ja, genau. Also ein dieses Oberlinhaus, ein Familienbezug. Betrieb der Padoralskis.
Ja, so also in der
Familien,
Art.
Familienbetrieb klingt sehr schön, aber das erleben wir in vielen Bereichen.
Ja.
Frau Padoralski, Sie haben gesagt, das Hertha-Schulz-Haus, in dem Kinder und Jugendliche sind mit Beeinträchtigungen. Nun ist das Haus benannt nach Hertha Schulz, der ersten Taubblinden, dem ersten taubblinden Kind, das 1887 ins Oberlinhaus kam. Aber wie muss ich mir das vorstellen? Was ist mit den Kindern? Die kommen morgens und gehen abends wieder, sie sind von Montag bis Freitag da oder die ganze Zeit. Und was für unterschiedliche Behinderungsbilder sind das?
Also wir sind 365 Tage im Jahr offen, 24/7 für die Kinder da. Die Kinder wohnen bei uns zum Teil. Einige also fahren auch nicht nach Hause, weil die Eltern gelöst sind. Die wohnen dann wirklich das ganze Jahr über bei uns. Ansonsten, wie man sich das vorstellen kann, also wir machen den ganz normalen Alltag mit den Kindern mit. Die Kinder stehen morgens auf, wir machen sie für die Schule fertig oder unterstützen sie dabei. Dann fahren sie in die Schule und kommen nachmittags auch wieder. Und dann, wie jeder von zu Hause vielleicht so das normale Familienprogramm kennt, haben wir auch zum Teil Hausaufgaben, die gemacht werden müssen bei einigen Kindern oder auch andere Aufgaben, die die Schule uns mit aufträgt. Also Behinderungsbilder gibt es bei uns ganz verschiedene. Wir haben, wie unser Haus schon sagt, also Taubblindenheim. Wir haben nicht mehr die klassischen Taubblinden. Da gehen viele andere Behinderungen mit einher. Schwerst mehrfach behinderte Kinder haben wir im Haus, die auf vollumfängliche Unterstützung angewiesen sind von uns. Genau, und so sieht unser Tagesablauf letztendlich aus. Wir sind vom Zähneputzen bis abends zum Stulle schmieren sind wir dabei. Zwischendurch mal ein paar Kuschel- und Tobeeinheiten.
Und die Kinder haben ein Einzelzimmer und dann gibt es Gruppenräume, wo sie dann zusammen sind. Also wie so eine Kinder-WG?
Letztendlich genau, eine Kinder-WG. Das trifft es ganz schön. Wir haben eine große Küche, wo wir gemeinsam sitzen und essen. Wir haben einen großen, wirklich schönen Gruppenraum mit vielen Lichtern und einer Vibrobox, einem Wasserbett, wo die Kinder ihre Zeit verbringen können. Und ansonsten, wie Sie schon sagten, genau Einzelzimmer. Unsere Kinder haben alle ihren eigenen kleinen privaten Bereich, der entweder von den Eltern mit schön gestaltet wird, von den Kindern zum Teil auch. Und in manchen Fällen übernehmen wir das halt.
Genau. Und dann gibt es ja Wohngruppen. Wie viele sind in einer Gruppe immer?
Bei uns sind es 6 Kinder in einer Wohngruppe. Genau, wir haben 3 Gruppen bei uns im Haus und da sind jeweils 6 Kinder.
Aber Sie sagen, haben einen Begriff eben benutzt, der nicht zu unserem normalen Vokabular gehört, familiengelöst. Wenn man sich den durch den Kopf gehen lässt, versteht man, was damit gemeint ist. Aber das heißt, es gibt Kinder, die wenig Kontakt zu ihrer Herkunftsfamilie haben.
Genau, es gibt Kinder, die wenig bis gar keinen Kontakt zu ihrer Herkunftsfamilie haben. Das sind ganz verschiedene Gründe, warum das dazu gekommen ist. Wir haben Kinder, die aus Inobhutnahmen kommen zu uns, genau. Da besteht kein Kontakt zu den Eltern und da ist es dann, liegt es an uns Mitarbeitern, den Kindern das so schön es geht, den Tag zu gestalten oder das Leben, solange sie halt bei uns sind.
Also eine Inobhutnahmestelle, das ist ein Raum, in dem Kinder geschützt werden und aus familiären Bindungen herausgenommen werden, um sie zu schützen.
Genau, genau.
Und das passiert dann auch in dem Hertha-Schulz-Haus.
Richtig. Am Anfang fiel es mir wirklich schwer, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn es Eltern gab, die zu den Kindern gar keinen Kontakt mehr wollten, aus was für immer, also was für Gründen auch immer, fiel es mir sehr schwer. Mittlerweile gehe ich da ganz wertfrei ran und gehe professionell mit der Sache um. Letztendlich ist das ja mein Job dann, den Kindern das Leben so schön wie möglich zu machen. Mir fiel es am Anfang sehr schwer. Ich habe es nicht verstanden, wieso die Eltern keinen Kontakt wollten, wieso das alles so gekommen ist. Aber irgendwann, wenn man da so ein bisschen drin ist, versteht man das. Die Eltern machen sich häufig Vorwürfe. Also wenn man ein Kind abgibt, das ist ja also eine schwierige Nummer. Da sind dann häufig Schuldvorwürfe, die stehen im Raum. Die haben Sorge, dass sie versagt haben oder Sonstiges. Und da sind wir halt da, um die ganze Sache aufzufangen irgendwie. Oft ist es auch schon, wenn die Kinder erstmal bei uns sind, das ist ja eine Entlastung für die Eltern. Und häufig ist es dann schon, wenn die Eltern erstmal die Hände frei haben quasi, dass sie mit den Kindern ganz anders arbeiten können. Es braucht alles seine Zeit, aber zusammen mit unserem Team, und ich würde sagen, dass wir aus einem multiprofessionellen Team bestehen. Wir haben Erzieher, Heilerziehungspfleger, Krankenschwestern im Haus, arbeiten wir gut mit den Eltern zusammen, dass diese Eltern-Kind-Beziehung wieder gestärkt wird und besser wird.
Das heißt, dieses Lösen voneinander ermöglicht dann wieder Freiraum, um eine andere Beziehungsebene oder eine bessere Beziehungsebene wiederum zu finden. Und gehen die Kinder denn auch wieder zurück in die Familien? Passiert das häufig? Das ist so ein ins Hertha-Schulz-Haus rein und dann nach einer gewissen Zeit auch wieder zurück zu den Eltern. Haben Sie das schon erlebt?
Erlebt haben wir es auch schon. Ja, haben wir schon erlebt, aber das ist eher selten. Meistens bleiben die Kinder bei uns, bis sie 18 sind oder je nachdem, wie lange sie in die Schule gehen. Also unser Wohnheimplatz ist an einen Schulplatz gebunden und dann gehen sie vielleicht später dann, wenn sie volljährig sind, nochmal nach Hause. Da sind wir dann aber so ein bisschen raus oder in andere Einrichtungen. Genau.
Nun bietet das Oberlinhaus ja verschiedene Zugänge an. Wir haben Frühförderung im ambulanten Bereich, wo Familien in der Häuslichkeit beraten werden. Und wir haben eben auch dieses spezielle Wohnangebot für Kinder. Sie haben es ja eben geschildert, die aus unterschiedlichen Gründen und mit unterschiedlichen, ja, auch familiären Kontexten zu uns kommen. Aus der, wenn man versucht, einen Schritt zurückzugehen, aus der ein bisschen Distanz betrachtet, muss der Anspruch sein, dass wir die bestmögliche Förderung für das Kind ermöglichen. Sie haben eben angesprochen, dass die bis 18 bleiben. Wie ist das Jüngste? Wie alt ist das jüngste Kind?
Momentan 5. Wir hatten aber auch schon einen einjährigen Klienten oder Bewohner.
Und die Kinder durchleben dann in ihre Kindheit und Jugend oder Teil der Jugend bei uns im Hertha-Schulz-Haus, mit Ihnen und den Kolleginnen und Kollegen.
Genau, wir sind da quasi vom ersten Zahn bis zum ersten Liebeskummer sind wir dabei. Also wir machen alle Entwicklungsphasen mit den Kindern durch.
Und es ist ja deutlich enger und näher als zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrer, die begleiten Kinder ja auch einige Jahre. Dann gibt man die Kinder ab in eine weiterführende Schule oder verabschiedet sie in die Ausbildung oder ins Studium. Das ist ja bei Ihnen viel näher, weil Sie auch ein, ich sag das mal so, Familienersatz sind.
Genau, also wir sagen immer, wir wollen die Familien nicht ersetzen, sondern so gut es geht unterstützen.
Ja.
Das ist unser Motto so. Das war mit einer der Gründe für mich, nicht im Krankenhaus zu bleiben. Im Krankenhaus, da sind die Leute immer, die kommen für eine Woche und gehen dann wieder. Und bei uns ist es halt, die leben da eine ganze Weile. Und man macht so viel mit den Kindern mit oder auch mit den erwachsenen Klienten, je nachdem, wo man ist. Es ist so eine Bereicherung. Also das ist das, was meinen Job letztendlich ausmacht. Wirklich zu sehen, wie die Kinder wachsen, reifen, Fortschritte machen, egal in welchen Bereichen, ob jetzt weil irgendwas Spezielles gefördert wird oder wie sie einfach so erwachsen werden. Das macht die Arbeit ganz besonders.
Jetzt ist ja das Hertha-Schulz-Haus eingebettet in unseren Campus, die Babelsberg kennen, die haben da jetzt eine gewisse Vorstellung. Gibt es auch Freizeitgestaltung außerhalb unseres Campus und wie gestalten Sie so Inklusion?
Ich würde sagen, wir sind überall dabei.
Ja?
Überall, wo was los ist, gehen wir hin.
Ja? Okay.
Sei es der Rummel am Lustgarten oder ins Schwimmbad, dann haben wir im Thalia-Kino auch immer diese Kinoreihe Omnibus, genau, die genutzt wird. Wir sind jetzt gerade dabei, uns mit den Potsdamer Jugendclubs zu vernetzen, um da vielleicht noch die eine oder andere Veranstaltung abzugreifen. Und auch andersrum, dass wir auch einladen. Also wir machen einmal im Jahr im Hertha-Schulz-Haus ein Holi-Festival. Das ist jetzt das dritte Jahr dieses Jahr, genau. So ein bisschen wollen wir als unsere Tradition einführen. Und dieses Jahr werden dann auch die Jugendclubs von außerhalb eingeladen. Wir sind gespannt, wer kommt und freuen uns ganz dolle drauf.
Oh, schön.
Ist das, was das Oberlin-Haus hier in Potsdam anbietet, gibt es da mehrere Einheiten von? Oder wie ist der Bedarf? Gibt es einen höheren Bedarf, als Plätze da sind? Gibt es mehrere solcher Wohnangebote oder ist das singulär?
Also ich denke, es gibt zu wenige von diesen Wohneinrichtungen. Unsere Wartelisten sind voll. Wir haben zum Teil Kinder, also aus ganz Deutschland. Der letzte, der mir einfällt, ist, der kam aus Rostock, von der Küste. Also es gibt zu wenig von diesen Wohneinrichtungen. Wir haben davon nicht viele.
Jetzt ist das Thema Ambulantisierung, aber auch ein Thema, mit dem wir uns ja auch auseinandersetzen. Ist das eine Chance, solche Wohnangebote oder den Mangel an Wohnangeboten aufzufangen?
Zum Teil. Für einige Bewohner bestimmt. Ich finde, da muss man immer individuell auf jeden Einzelnen gucken. Die Sache ist ja dann auch, wenn wir auf die Ambulantisierung zugehen, also es muss ja von der Gesellschaft auch mitgetragen werden. Da sind Kosten, die getragen werden müssen, wo ich nicht weiß, ob man sich da wirklich schon drüber bewusst ist. Weil wenn ich jetzt an meine Klienten denke, in meiner Wohngruppe, die brauchen wirklich in jeder Alltagssituation brauchen die vollumfängliche Hilfe. Und das würde bedeuten, wenn die im ambulanten Bereich würden, müsste ein großes Team drumherum sein. Und das muss ja irgendwo finanziert werden. Und ich meine, wir wissen es alle, Fachkräftemangel, der muss ja auch irgendwie abgedeckt werden. Also die Fachkräfte müssen ja auch dafür da sein, um die Kinder alle in den ambulanten Bereich zu kriegen.
Wir haben das gesehen, die Corona-Krise war ja am Anfang unseres Gesprächs schon ganz kurz Thema. Wir haben das gesehen in der Corona-Zeit als sozusagen soziale Arbeit, ob in Krankenhäusern oder in Wohneinrichtungen wie dem Hertha-Schulz-Haus, plötzlich in den Fokus der Öffentlichkeit rückten, als es systemrelevante Berufsgruppen gab, zu denen natürlich die Begleitung von Kindern und Menschen mit Beeinträchtigungen dazugehört. Und gleichzeitig die Sehnsucht, dass da eine gute Ausstattung ist, auch Personalausstattung. Aber Sie haben es gerade angesprochen, das muss von der Gesamtgesellschaft gezahlt werden. Das heißt, entweder von den Kassen, Pflegekasse, Krankenkasse oder Sozialämtern, und die finanzieren sich über Mitgliedsbeiträge oder über Steuern. Es ist eine Aufgabe, die am Ende zurückkommt in die gesamte Gesellschaft. Und dann ist es natürlich Applaus, wenn man sagt, Pflegeberufe müssen wir stärken, ist das eine. Aber sich dessen bewusst zu werden, es landet am Ende in der Gesamtverantwortung jedes Einzelnen und jeder Einzelnen, zum Beispiel über die Mitgliedsbeiträge. Wie gehen Sie damit um, wenn jemand zu Ihnen kommt oder Sie erzählen im Bekanntenkreis, was Sie machen, und jemand sagt zu Ihnen so ganz ehrlich aus dem Bauch heraus, ach, die armen Kinder?
Schmunze ich erstmal und also da gibt es nichts zu sagen. Die armen Kinder gibt es nicht bei uns. Unsere Kinder sind toll und unsere Kinder haben, also die führen ein tolles Leben nach ihrem Ermessen, nach ihren Möglichkeiten natürlich. Mitleid ist ist an der falschen Stelle, passt einfach nicht. Mitleid ist nicht richtig. Eher gucken vielleicht, was wir machen können in unserem Umfeld, wie wir die ganze Umwelt um uns rum noch besser gestalten können, damit die Kinder und auch Erwachsenen halt wirklich teilhaben können.
Eine wirklich tolle Arbeit. Und wenn man sie jetzt auch strahlen sehen würde, ja, das ist leider Podcast uns leider nicht vergönnt oder den Hörern nicht vergönnt, dann finde ich, transportieren Sie es ganz toll. Vielen Dank für all die tollen Einblicke, die Sie uns geschenkt haben.
Wir können hier nur ein wenig an der Oberfläche kratzen und Sie haben es ja in unserem Gespräch auch doch deutlich gemacht. Es sind Kinder, die Unterstützung und Assistenz brauchen. Es sind selbstbewusste, kleine Menschenkinder, und Ihre und die Aufgabe der Kolleginnen und Kollegen ist, diese Kinder auf das Leben vorzubereiten. So wie es in jeder Familie passiert. Und wir wollen die Familie unterstützen in dem, was wir. Und das haben Sie ja sehr lebendig rübergebracht. Das ist wirklich eine tolle Sache.
Ja, ne? Wirklich toll. Vielen Dank.
Dankeschön.
Ja, das war hoch emotional eben, fand ich jedenfalls.
Ja, das, wenn man sie auch noch da gesehen, dabei ansehen konnte, hat man schon auch gesehen, welche Themen, an welchen Themen sie auch wirklich emotional wurde. Und sie hatte erzählt, dass diese Professionalität sie auch erst ein Stück sich erarbeiten musste. Eine Position auch zu den Familien und zu den Eltern zu finden und zu verstehen, warum vielleicht es auch hilfreich ist, dass die Kinder bei uns wohnen und damit vielleicht auch eine Chance entsteht, die Beziehung und sich das Kümmern wieder zu ermöglichen. Ja, das hat man gesehen, da hat sie richtig auch reagiert. Das ist eigentlich auch schön, dass so viel Kraft und eigenes da eingebracht wird. Das machen ja viele unserer Kollegen.
Es ist ja auch ein Vertrauensvorschuss, den manche Eltern dem Oberlin-Haus geben müssen, wenn ihr Kind dann wirklich in das Hertha-Schulz-Haus einzieht und zunächst eine Woche, vielleicht auch eine Monatsstruktur dort hat. Vertrauen, dass es diesem Kind dort gut geht. Natürlich, jedes Elternteil weiß, es zerreißt einem das Herz, wenn man das Kind nicht mehr selbst sich um das Kind kümmern kann. Und wir haben es ja vorhin auch gehört, wenn Geschwisterkinder da sind, wenn eine berufliche Anspannung da ist, wenn ein Eingebundensein in eigene Lebensentwürfe und Wünsche da ist und gleichzeitig ja letztlich auch eine gesellschaftliche Situation da ist, die es nicht immer nur einfach macht, sich um ein Kind mit einer komplexen Behinderung zu kümmern. Ja. Dann ist die Entscheidung, wir geben ein Kind jetzt in sehr fachlich versierte Hände, schon auch eine emotionale und eben auch eine notwendige.
Ja, es ist, glaube ich, aus der Ferne immer leicht. Und wenn man dann nah dran ist, dann kriegt man einen Eindruck, wie viel dort abverlangt wird, und zwar allen Beteiligten. Und da sind wir wieder irgendwie bei Hertha Schulz, der es ja im Grunde damals genauso ging. Sie kam aus einem familiären Kontext. Und jetzt weiß ich nicht, ich kann mich da schwer reinversetzen, aber ich stelle mir vor, ein Kind, was taubblind ist, damals mit all den Herausforderungen, die damals das Leben eben auch hatte, schwere Arbeit, keinem 8-Stunden-Tag um Tarif, sondern wirklich um das Leben kämpfen. Dann ein taubblindes Kind, wo man null Kommunikationsskills hatte, das war wirklich, glaube ich, schwer. Und da ist der Ort Oberlin-Haus, glaube ich, einer, der Teilhabe überhaupt erst ermöglichte. Also daher kommen wir ja eigentlich. Wenn wir heute so eine Inklusions- und Teilhabedebatte haben, dann waren doch die Träger damals diejenigen, die überhaupt Teilhabe erst ermöglicht.
Also es gab im Anfang des 20. Jahrhunderts eine Zählung im ganzen Deutschen Reich. Man ist auf ungefähr 500 Menschen gekommen mit Taubblindheit, meistens junge Menschen, weil viele auch damals wirklich nicht alt geworden sind, das muss man sagen. Und Sie haben es ja gesagt, Teilhabe am Leben ermöglichen. Das war damals ein sehr fortschrittliches Angebot, was im Oberlin-Haus entstanden ist für ganz Mitteleuropa, die erste und zentrale Anlaufstelle. Und heute sind wir über 100 Jahre später in einer Situation, in der Teilhabe anders und Inklusion auch eine andere Perspektive mit aufbringt, nämlich selbstbestimmtes Leben. Das ist für erwachsene Menschen ein wichtiger Anspruch, selbst entscheiden zu können. Bei Kindern entscheiden die Eltern oder gesetzliche Betreuer.
Aber das hat ja Frau Patoralski auch schön erzählt. Ja? Na klar ist man so ein Stück, wir machen die Kinder für die Schule fertig. Ja, so, das machen, glaube ich, alle Eltern, die Kinder für die Schule fertig. Aber sie hat gleich im nächsten Moment gesagt, wir unterstützen sie dabei, sich dann auf die Schule vorzubereiten. Also sie hat es dann nochmal, diese Selbstständigkeit nochmal betont. Ja? Das zeigt ja auch die Professionalität, mit denen die Kolleginnen und Kollegen das dann eben auch sehen, weil sie eben nicht Eltern sind, sondern weil sie Fachkräfte sind, die da auch zwar viel Liebe reingeben, aber auch eben eine Professionalität haben.
Also so wie sich in der Gesamtgesellschaft ein Erziehungsbild von Eltern aus den 60er Jahren völlig gewandelt hat im Vergleich zu heute, logischerweise, hat sich natürlich auch der Umgang in Wohnstätten wie dem Hertha-Schulz-Haus mit Kindern gewandelt. Ja. Und es ist natürlich, finde ich, auch unfair, alte Maßstäbe aus der heutigen Perspektive zu werten auch und zu beurteilen sein. Ja. Die haben das damals ganz falsch gemacht. Es war, so wie Erziehung, immer ein Zeitgeist.
Na klar. Und wenn wir über Inklusion nachdenken, ich meine, ich würde uns immer als Kämpfer für Inklusion wahrnehmen. Ja, dass wir wollen ja, dass Kinder und Erwachsene in einer inklusiven Gesellschaft leben können. Aber wir nehmen eben auch wahr, dass es Bedarfe gibt, die eine besondere Betreuung oder eine besondere Zuwendung jetzt bei den Kindern im Moment einfach braucht. Ja? Und wo wären die Kinder sonst?
Und genau, wo wir hatten vorhin kurz das unter finanziellen Aspekten, aber es gibt auch fachlich-inhaltliche Aspekte. Ja. Dass man, die beste Pflege ist in einer Spezialeinrichtung möglich und nicht automatisch im Elternhaus. Übrigens, wir geben unsere Kinder in die Schulen, weil wir glauben, dass die beste Bildung in Schulen passieren kann. Obwohl im Elternhaus soziales Lernen, Sprachkompetenz, passiert ja alles außerhalb der Schulen, Sprache lernen. Und trotzdem vertrauen wir darauf, dass es Orte gibt, an denen unsere Kinder mehrere Stunden sind und dort gut begleitet werden. Und genau diesen Anspruch möchte ich auch auf die Angebote des Oberlin-Hauses, insbesondere mit Kindern, übertragen.
Ein wirklich spannendes
Feld. Es war ein Thema, wo auch ich, jedenfalls kann das für mich sagen, wieder was dazugelernt habe.
Ja, und auch wieder eine Kollegin so unmittelbar mal erleben konnten. Das ist auch toll, ne?
Es würde uns freuen, wenn die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts eine ähnliche Aha-Erfahrung hätten wie wir. Das wäre schön. Wir bedanken uns fürs Zuhören.
Und freuen uns jetzt schon aufs nächste Mal.
Und da wird es diesmal einen Mann geben, der uns erzählt. Einen Kollegen, der demnächst in den Ruhestand geht und ein wenig über sein Wirken als Pfarrer im Oberlin-Haus resümiert mit uns.
Vielleicht können wir ihn überreden, dass er die Gitarre mit.
Gucken wir mal. Musik ist eine seiner großen Leidenschaften. Ja. Matthias Ammel wird nächsten Monat zu Gast sein. Wir bedanken uns bei Ihnen und frohe und gesegnete Ostern Ihnen allen.
Vielen Dank, Radio Potsdam, für die Unterstützung und auf bald.
Menschen bilden, begleiten und behandeln. Das ist das Oberlin-Haus. Im Podcast Chronisch Diakonisch.